Ja, auch von mir nochmal schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße aus der Gemeinde in Saarbrücken. Darf ich ausrichten? Und ich würde gern starten mit einer Frage. Weiß von euch jemand, was folgende Namen gemeinsam haben? Thomas, Sebastian, Xavier oder Xavier oder Javier oder wie auch immer. Und Herwart. Weiß das zufällig jemand? Das sind alles Namen, die für Herbststürme in diesem Jahr stehen. Also das sind alles Stürme, die in diesem Jahr schon durchgezogen sind. Natürlich gab es mehr Stürme, aber das sind einige der Namen. Und so unangenehm das ist, heute haben wir ja auch von Wetterkapriolen schon gehört, so unangenehm das ist, in so einen Sturm zu geraten, waren das alles Stürme, die nacheinander kamen. Und die zum Teil regional unterschiedlich gewütet haben. Es gibt einen Film, vielleicht kennt den der ein oder andere von euch, der heißt The Perfect Storm, der perfekte Sturm. Und bei diesem Film, da geht es darum, dass ein Fischerboot im Herbst rausfährt in weit entlegene Gewässer, wo man sich einen großen Fang erhofft. Und ohne dass sie es wussten, brauten sich Stürme zusammen. 3 Stück. Regional unterschiedlich. Und plötzlich merkt das Meteorologe beim Wetteramt, merkt, diese Stürme nehmen einen Verlauf aufeinander zu. Und das, was für diesen Wettermann ein wahnsinnig interessantes Naturphänomen war, nämlich Stürme, die sich aufeinander zubewegen, wird für diese Fischer zu einer tödlichen Gefahr. Denn diese 3 Stürme vereinigen sich. Und vereinigen sich genau dort, wo diese Fischer unterwegs sind. Und dieser Mann, der das auf dem PC in einem warmen Raum von draußen beobachtet, wie die Stürme sich bewegen, nennt das dann, das ist für uns Meteorologen der perfekte Sturm. Also das ist der Megasturm schlechthin. 3 Stürme, die sich vereinigen. Aber was ist, wenn du mittendrin steckst? Und wenn ich so in mein Leben gucke, dann denke ich, okay, so ein Sturm, Stürme kommen halt vor, also gehört irgendwie zur Jahreszeit dazu. Aber wenn die Stürme geordnet und nacheinander und in unterschiedlichen Bereichen über mich hinwegziehen, dann kann ich damit umgehen. Aber was ist, habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt, dass ihr euch vorkommt wie im perfekten Sturm? Dieses berühmte Sprichwort, ein Problem kommt selten allein. Da vereinigt sich was über deinem Leben, wo du sagen würdest, wenn das nacheinander kommt und wenn ich dazwischen Zeit habe, mich zu erholen, Herr, dann komme ich mit deiner Hilfe natürlich, bin ja auch christlich erzogen, aber mit deiner Hilfe, Herr, komme ich dann damit klar. Aber was ist, Herr, wenn sich die Stürme vereinigen? Und ich in meinem Leben nicht mehr sehe, wo unten und oben ist, wo rechts und links ist. Herr, wenn ich nur noch Wolken sehe, in jede Richtung, in die ich schaue. Herr, was, wenn sich in meinem Leben der perfekte Sturm zusammenbraut? Und ich möchte heute beim Wetter bleiben mit der Geschichte, die ich lesen möchte und zu der ich was sagen möchte. Und zunächst mal lese ich euch die Vorgeschichte vor. Und die Vorgeschichte zu dem eigentlichen Text ist folgender, aus Lukas 8, Vers 22. Aber für mich jetzt nur, in Anführungszeichen, die Vorgeschichte. Lukas 8, Vers 22. Es geschah aber an einem der Tage, dass er in ein Schiff stieg, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein, und es fiel ein Sturm auf den See, und das Schiff lief voll Wasser, und sie waren in Gefahr. Sie treten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Ich hätte noch hinzugefügt, Meister, Meister, ich habe gemacht, was du gesagt hast und bin im Sturm. Wo ist das Problem? Herr, ich bin keine eigenen Wege gegangen und trotzdem bin ich im Sturm. Also gefühlt keine eigenen Wege gegangen, trotzdem bin ich im Sturm. Herr, ich habe versucht, mit dir zu leben und wo bin ich gelandet? Im Sturm. Und Herr, verzeih mir bei allem Respekt, aber mir kommt es gerade so vor, als wärst du eingeschlafen. Und ich bin in tiefer Gefahr. Meister, Meister, wir kommen um. Er aber wachte auf, schalt den Wind und das Wogen des Wassers und sie hörten auf und es, wunderschöne Worte, es trat Stille ein. Es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken, schon wieder. Hatten sie doch gerade einen Schreck erst hinter sich. Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Diese Vorgeschichte zu der Geschichte, die ich lesen möchte, endet mit der Frage, nachdem sie durch diesen Sturm gekommen sind, wer ist denn dieser? Und das finde ich total interessant. Wer ist das hier, der das fragt? Die Jünger. Das ist übrigens das dritte Mal, dass diese Frage im Lukas-Evangelium gestellt wird. Zum ersten Mal in Lukas 5 sagen die Pharisäer, wer ist denn dieser? Dann in Lukas 7 sind es die Gäste der Pharisäer und die fragen, wer ist denn dieser? Und ich würde sagen, okay, Pharisäer halt. Dass die nicht wissen, wer Jesus ist und was er kann und welche Kraft er hat. Okay, die haben einfach ein gestörtes Verhältnis ohnehin zu ihm. Und auch die Gäste der Pharisäer, keine Ahnung, wen die da eingeladen hatten, wahrscheinlich ihresgleichen. Aber hier fragen es seine Jünger. Wer ist denn dieser? Und ehrlich gesagt, das kommt mir auch manchmal so vor, dass ich, dass, also, wenn ich der Herr wäre und wenn Pharisäer fragen, sag mal, Herr, wer bist du? Was kannst du? Kannst du uns wirklich durchbringen durch so einen Sturm? Dann würde ich sagen, okay, ihr Pharisäer, ihr wisst es nicht besser. Aber hier sind die Jünger, seine Nachfolger, die überrascht waren, von der Kraft des Herrn Stürme stillen zu können. Und da würde ich denken, ihr lieben Jünger, wir sind schon in Lukas 8. Ihr seid schon ein paar Kapitel mit dem Herrn unterwegs. Dass euch das noch überrascht, überrascht mich. Aber so lange denke ich nur, bis ich in einen Sturm komme. Und dann denke ich, Herr, wie soll ich hier durchkommen? Wer soll mich da durchbringen? Sag mal, Steffen, weißt du nicht, wer ich bin? Nee, Herr, wer ist denn dieser? Wer bist du? Kannst du das? Bringst du mich da durch? Und Gedanken trommeln und Fragen trommeln und ich sehne mich nach dem Begriff, es trat Stille ein. Herr, also wer ist denn, die Jünger sagen ja, wer ist denn dieser, dass er in so einer Situation Stille bringen kann? Wie sehr sehne ich mich manchmal nach Stille hier drin und hier drin? Und Steffen, dass die Pharisäer nicht wissen, wo Stille herkommt, aber du bist doch mein Kind, mein Nachfolger. Ich kann dir Stille bringen. Und dann, dieser Sturm ist vorbei. Und ich finde das einfach wunderschön, wie das in der Abfolge aufgebaut ist in diesem Evangelium. Übrigens, in allen Evangelien, in drei Evangelien wird diese Geschichte berichtet, diese Abfolge der Geschichte. Und jedes Mal, oft ist es ja so, dass es dann Nuancen gibt, leichte Unterschiede in der Darstellung. Aber diese Geschichte, diese Frage steht immer mittendrin. Wer ist denn dieser? Steht immer nach dieser Geschichte davor und der Geschichte, die ich jetzt lesen möchte. Und achtet mal darauf, ob in der nächsten Geschichte auch ein Sturm wütet. Für mich wütet in der nächsten Geschichte der perfekte Sturm. Aber er wütet nicht mehr außen, sondern er wütet in einer Person. Dort haben sich Probleme, Bindungen, Süchte, was auch immer, vereinigt so einen perfekten Sturm, der in einer Person tobt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal in der Sonntagsschule in der Kinderstunde diese Geschichte gehört habe, auch noch schön mit Flanellbildern an die Tafel gemacht da und ich diese bemitleidenswerte Gestalt bildlich vor mir sah, die wir gleich lesen werden. Das war meine erste schlaflose Nacht danach. Könnt ihr sehen, was Sonntagsschule anrichten kann. Und hier wütet der perfekte Sturm. Und Herr, jetzt bin ich gespannt, ob du da was machen kannst. Ob du deinen Jüngern zeigen kannst, ihr lieben Jünger, ich kann nicht nur Stürme um euch rum. Es gibt einen Sturm, der ist schlimmer als das Wetter da draußen. Es gibt einen Sturm in euch. Und da kann ich Stille eintreten lassen. Ab Vers 26, direkt danach, und sie fuhren hin zu dem Land der Gadarener, das Galiläa gegenüber liegt. Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten hauste. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfter hatte er ihn ergriffen und er war gebunden worden, gesichert mit Ketten und Fußfesseln. Und er zerriss die Fesseln und wurde von den Dämonen in die Wüsten getrieben. Könnt ihr euch vorstellen, was dort für Stürme wüteten in diesem Mensch? Jesus fragte ihn aber: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war dort aber eine Herde vieler Schweine, die an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in diese zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Sie aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Die es gesehen hatten, verkündeten ihnen aber, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Gegend der Gadarener bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Er aber stieg in ein Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm sein dürfe. Er aber entließ ihn und sprach: Kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und machte in der ganzen Stadt bekannt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Dieser Mann, schwer besessen von Dämonen, aber die Anwendung möchte ich ein bisschen ausweiten davon. Dieser Mann, in dem wüteten wahrscheinlich, also für mich, die schlimmsten vorstellbaren Stürme, Bindungen. Die schwersten Ketten konnten ihn nicht zur Raison bringen. Das zerriss er. Furchtbare Stürme wüteten dort. Und die Jünger haben gefragt: Wer ist dieser? Und die erste Antwort auf diese Frage ist: Er sieht dich und deinen Sturm und geht dir nach. Er sieht dich und deinen Sturm und geht dir nach. Für mich ist das faszinierend. Dieser Aufwand des Herrn, um dorthin zu kommen, wo dieser Mann, in dem der perfekte Sturm wütete, war. Dafür lässt der Herr übersetzen. Dafür bringt der Herr seine Jünger in gefühlte Lebensgefahr. Und ich denke mir, okay, Herr, wenn du das tust, also wenn du diesen Aufwand betreibst, dass die Reisegruppe in Lebensgefahr kommt. Dann wirst du das wahrscheinlich machen, damit dort hinten, wo du hin übersetzen willst, eine Vielzahl von Gemeinden entstehen. Herr, dort wird wahrscheinlich Gewaltiges passieren. Dort werden wahrscheinlich Volksmengen auf dich warten. Aber was ist die Realität? Dort wartete genau einer oder nach Matthäus 8, zwei Personen. Herr, was für ein Aufwand. Du lässt übersetzen. Die Jünger sind in Lebensgefahr. Dann frage ich mich auch, wie hast du diese Person getroffen, wenn sein Aufenthaltsort wahrscheinlich so war und sein Erscheinungsbild so war, dass man eher einen Bogen um ihn machte? Also wenn da jemand ist, der Ketten zerreibt, wie hat er wohl ausgesehen? Die anderen Evangelien beschreiben, dass er ins Feuer geworfen wurde. Wie hat er wohl ausgesehen, diese Person? Dass er in Grabstätten hauste, ohne Kleidung. Wie hat er wohl ausgesehen? Also so, dass ich sagen würde, okay, wenn ich schon übersetzen muss, dann lassen Sie doch mal einen großen Bogen machen. Aber der Herr geht gezielt dorthin. Okay, Herr, aber dann wird danach doch wahrscheinlich, wirst du noch viele andere Stationen in dieser Gegend abklappern. Nee. Danach fährt der Herr wieder zurück. Nach dieser Geschichte, nach dieser einen Begegnung fährt der Herr wieder zurück. Er ist der Sturmstiller, der zur Ruhe Bringer, der dich sieht, der mich sieht, deinen Sturm, meinen Sturm und der uns nachgeht, weil wir teuer sind und wertvoll sind in seinen Augen, weil er derjenige ist, von dem gesagt wird, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weil er derjenige ist, von dem gesagt wird, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ehrlich gesagt, wenn ich in so einem Sturm bin und das hier trommelt und an meinem Gottesbild rüttelt, dann ist das auch der Teufel, der an mir am Arbeiten ist und sagt, Steffen, guck's dir an, also du bist Christ, du hast einen großen Herrn. Und in welchem Dilemma sitzt du jetzt? Das sind Bindungen, das sind natürlich nicht hier Besessenheit von Dämonen, wie in diesem Beispiel. Aber das sind Bindungen, Dinge, die mich fesseln. Und er ist derjenige, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er setzt über, er geht zu dieser Person, in dem der perfekte Sturm wütet. Und jetzt kommt es zu diesem, neudeutsch würden wir sagen, Showdown. Die größtmögliche natürliche Kraft, würde der Wettermann sagen. Die geballte teuflische Macht in dieser Person, von vielen Dämonen, viele Bindungen, viele Stürme vereint. Und Jesus Christus. Und was passiert? Der zweite Punkt, er ist gekommen, um Bindungen zu brechen, Stürme zu stillen, Ruhe zu bringen. Und er ist der Sieger. Seht ihr, wie viel Kampf es gibt in dieser Geschichte? Wie viel Kampf es gibt zwischen dieser geballten teuflischen Macht und zwischen dem Sieger Jesus Christus? Überhaupt keine. Es gibt überhaupt keinen Kampf. Als er aber Jesus sah, schrie er auf, fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, ich bitte dich. Der Teufel muss direkt anerkennen, hier ist der Sieger am Werk. Ich schäme mich ein bisschen, aber ich finde Filme, wo gekämpft wird, super. Und hier es gibt hier keinen Kampf. Es gibt hier keinen Kampf. Dafür ist die Kraft zu ungleich verteilt. Ist das nicht super? Die Kraft ist hier einfach zu ungleich verteilt, als dass der Kampf gut gegen böse Sinn machen würde. Weil Jesus Christus da ist, der Sieger. Wer ist denn dieser? Natürlich derjenige, der Stürme stillen kann, der Ruhe einkehren lassen kann. Deshalb gibt es hier keinen Kampf. Der Sieger steht fest und der Gegner weiß es ganz genau. Ich finde das so schön in einem anderen Evangelium. Da wird gesagt in Matthäus 8, bist du vor der Zeit gekommen? Bist du vor der Zeit gekommen? Also so nach dem Motto, in Offenbarung 20 hätten wir ja mit dir gerechnet, dass du den Teufel vertreibst und die Dämonen richtest. Aber jetzt hier schon in Matthäus 8 oder in Lukas 8, bist du vor der Zeit gekommen? Und das zeigt einfach, dass der Teufel weiß, egal wie viel, wie stark ich Menschen binde, egal wie viel ich dem Steffen hier oben reingebe, egal wie viel Verzweiflung ich in sein Leben packe, egal wie viel Kraftlosigkeit, hoffentlich entdeckt er nicht, dass er eine Kraft in seinem Leben hat, mit der ich mich nicht messen kann. Nämlich Jesus Christus, der Sieger, der Sturmstiller, der dem Teufel, der dem Tod seine Macht genommen hat, der den Stachel dem Tod genommen hat, der Menschen aus der Hand des Teufels entreißen kann und er kann nichts dagegen tun. Und diese geballte Macht bittet. Und mit aller Scham habe ich hier gedacht, als ich das gelesen habe, manchmal habe ich den Eindruck, verstehe das jetzt nicht falsch, aber diese Dämonen hier haben mir sogar etwas voraus. Sie glauben, dass es Gott gibt, Jakobus 2 wird das auch gesagt. Sie glauben, dass es Gott gibt, Jakobus 2, Vers 19. Und sie zittern sogar vor diesem Gott, Jakobus 2, Vers 19. Steffen, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt, aber zitterst du auch schon mal vor deinem Gott? Weil du weißt, dass er ein großer Gott ist, ein heiliger Gott ist. Weil du aber auch weißt, dass er ein Gott ist, der dich durchbringen kann, der dir helfen kann. Sie sind überzeugt davon, dass Gott einmal richten wird. Das sagen sie hier ganz klar. Matthäus 8, Vers 20 wird das ganz klar gesagt. Bist du vor der Zeit gekommen, uns zu richten? Die Dämonen, der Teufel weiß genau, es kommt der Moment, wo Gott richten wird. Stell euch mal vor, alle Menschen wüssten das. Alle Menschen wüssten, dass es einen Gott gibt. Dass es einen Gott gibt, vor dem man auch zittern muss, weil er richten wird. Und stell euch vor, alle Menschen wüssten, dass es aber auch Heil gibt, dass es Rettung gibt. Dass er ja gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was wäre die Folge davon? Dass sie sich an ihn wenden würden, dass ich mich an ihn wenden würde. Und also in meiner stillen Zeit kommen mir manchmal komische Gedanken. Wenn das jetzt so ein Gedanke ist, der für euch komisch ist, dann vergesst den einfach. Aber offenbar glauben Dämonen an die Wirksamkeit des Gebets, denn sie bitten ihn. Sie bitten ihn. Stell dir vor, ich wäre immer zutiefst davon überzeugt und mir wäre bewusst, das Gebet hat eine, also gerade wenn ich in einem Sturm bin, hat das Gebet eine gewaltige Macht. Sie bitten ihn. Er ist der Sieger und es findet hier kein Kampf statt. Und wir haben in solchen Stürmen, in solchen Momenten, in solchen Umständen diesen Jesus Christus an unserer Hand, der mit uns geht, der da ist, der uns sieht und den Sturm, der in uns tobt. Er ist der Sieger. Und dann passiert etwas Wunderbares. Dieser Mann, der eine fürchterliche Existenz gewesen sein muss, also es gäbe hier noch ganz viel zu sagen, aber mir geht es heute nur in Anführungszeichen um diesen Aspekt des Stürmestillens. Und dieser Mann, in dem furchtbare Stürme wüteten, von dem gibt es dann einen Vers, der so wunderschön ist, Vers 35. Sie aber stiegen aus, also die Hüter sehen ja dann, was mit den Schweinen passiert und sind natürlich ganz aufgelöst, rennen in die Stadt, verkündigen, was geschehen ist. Und dann kommt die Stadt an diesen Ort, Vers 35. Und sie aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet. Das hat es noch nie gegeben, dass der bekleidet war. Und vernünftig zu den Füßen Jesus sitzen. Und das ist für mich die Parallelstelle zu der Geschichte, zu den Worten in der Geschichte davor, und es trat Stille ein. Hier trat in dem Leben dieser Person nach perfektem Sturm Stille ein, Ruhe ein. Und das ist mein nächster Punkt. Jesus Christus, der Sieger, bietet den Ort der Ruhe an, der Stille an. Bietet den Ort an, wo man zur Ruhe kommt, zur Stille kommt. In meinen Sturm- und Drangphasen habe ich diesen Vers nie verstanden. Habe ich mich reinversetzt in diese Person, nur ganz kurz, damit ich nicht wieder Schlafstörungen kriege, aber ganz kurz mich reinversetzt, habe gedacht, so, jetzt ist der endlich frei. Jetzt kann der endlich ein normales Leben führen. Jetzt kann der endlich all das tun, was er nie tun konnte. Und wo triffst du ihn? Zu den Füßen Jesu. Und ich habe gedacht in meiner Sturm- und Drangphase, was für eine Verschwendung. Warum nutzt er jetzt nicht die neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen? Hätten doch alle Verständnis für gehabt. Sich herzlich bedankt, natürlich, aber dann, Herr, the sky is the limit. Ich habe viel nachzuholen. Und wo findet man ihn? Zu den Füßen Jesu? Okay, das ist aber wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme, oder? Nee. Was ist die Bitte dieser Person? Herr, ich würde so gern bei dir bleiben. Ich würde gern bei dir bleiben, Herr. Herr, bei dir, mit dir habe ich Dinge erlebt. Dass Stille eintritt nach Stürmen, Herr, von dir will ich nie wieder weg. Nie wieder. Du kannst mir an Freiheiten anbieten, was ihr wollt. Ihr lieben Galiläer, bleibt in eurer Stadt. Ihr könnt mir anbieten, was ihr wollt. Ich habe nur einen Wunsch. Bei diesem Herrn zu bleiben. Bei diesem Herrn zu bleiben. Er bietet diesen Ort der Ruhe an. Und dieser Ort zu den Füßen Jesu spielt interessanterweise in dem Lukasevangelium eine wichtige Rolle. Dieser Ort zu den Füßen Jesu kommt oft vor. Kurz vorher werden die Füße Jesu mit Tränen benetzt, gesalbt, mit Haaren getrocknet. Hier sind die Füße Jesu ein Ort, wo Ruhe einkehrt. Etwas später im Lukasevangelium sitzt Maria zu den Füßen Jesu und bekommt gesagt, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und das begeistert mich total und ich hoffe für mich, für uns alle, dass wir diesen Ort ganz regelmäßig aufsuchen, dass wir diesen Ort lieb gewinnen, dass es für uns ein Ort ist, wo wir weinen können, dass es aber auch ein Ort ist, wo wir erleben, dass Tränen getrocknet werden, dass es ein Ort ist, wo Salbe ausgegossen wird, wo Jesus angebetet wird dafür, was er ist und wie er ist. Und dass es ein Ort ist, zu dem wir immer wieder kommen können. Und diese Aussage, die der Herr ein bisschen später zu der Maria macht im Lukasevangelium, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Das ist wunderschön, finde ich, formuliert. Es ist im Passiv formuliert. Dieser Ort, Maria, wird nicht von dir genommen werden. Maria, was auch passiert, ein Platz zu meinen Füßen für dich, ein Platz in der Gemeinschaft mit mir, ist immer frei für dich. Ich bin immer da. Maria, es gibt keine Situation, wo ich sagen würde, oh Maria, jetzt muss, da bin ich, kann ich nichts machen, bin ich nicht für zuständig. Es gibt keinen Moment, wo der Herr sagen würde, Steffen, hast du gesehen, der Rest der Gemeinde ist auch schon da. Also, komm nochmal irgendwann wieder. Und unser Leben besteht aus vielen Teilen. Um das jetzt mal ganz wörtlich zu nehmen, was Jesus Christus der Maria sagt. Unser Leben besteht aus vielen Teilen. Und hier gibt der Herr eine Garantie, dass ein Teil nicht aus ihrem Leben weggenommen werden wird. Und dieses Teil ist Maria, zu meinen, du kannst kommen zu mir, du kannst zu meinen Füßen kommen, komm in die Gemeinschaft mit mir. Erlebe, dass ich der Sturmstiller bin, der zur Ruhebringer bin. Erlebe, dass ich der bin, der mitweint, wo Tränen gestillt werden, den du anbeten kannst. Und erlebe, dass es Momente geben wird, wo du sagen kannst, es trat Stille ein. Ich komme aufgeregt, unvernünftig, nicht sitzen, hippelig, also kennt ihr den Begriff, also irgendwie aufgedreht zu dir und danach, Herr, kann ich bekleidet, vernünftig, sitzend zu deinen Füßen erleben, dass hier Stille eintritt, dass hier Stille eintritt. Eine Garantie kriegt Maria, dass dieses Teil nicht von ihr genommen werden wird. Er bietet diesen Ort der Ruhe und der Stille an. Und dann passiert etwas ganz, ganz Komisches, finde ich. Die es gesehen hatten, geht die Geschichte weiter, verkündeten ihnen aber, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge der Gegend der Gadarener bat ihn. Welche Bitte würdet ihr jetzt erwarten? Welche Bitte würdet ihr erwarten, wenn sie haben doch gerade gesehen, was der Herr tun kann? Dass der Herr den perfekten Sturm stillen kann. Dass der Herr aus einer furchtbaren Existenz neue Perspektive, neue Hoffnung, neues Leben, Zukunft geben kann. Welche Bitte würdest du da erwarten? Herr, hilf mir. Herr, ich brauche auch diesen Platz zu deinen Füßen. Und was bitten die den Herrn? Geh weg. Fällt dir da was ein? Mir fällt leider ein, dass ich manchmal denke, Herr, du hast mich in den Sturm gebracht. Mir fällt es schwer, zu dir zu kommen, ehrlich, Herr. Ich sage natürlich nicht, geh weg, klar. Aber ich sage auch nicht, Herr, danke für den Platz zu deinen Füßen. Weil, nochmal, du hast mich in den Sturm gebracht. Du hast deinen Jüngern gesagt, setzt über, und der Sturm kam. Steffen, es gibt einen Teil in deinem Leben, das nicht von dir genommen werden wird. Aber du selbst kannst es von dir nehmen. Wenn du selbst, Steffen, sagst, der Ort zu den Füßen meines Herrn ist mir nicht so wichtig. Wenn du selbst sagst, natürlich bisschen frommer formuliert, geh weg, Herr. Herr, ich zweifle an dir, menschlich gesehen aus gutem Grund, warum, wieso und überhaupt. Steffen, es ist im Passiv formuliert, dass dieses Teil nicht von dir genommen werden wird. Aber wenn du selbst diesen Ort geringschätzt, wenn du selbst nicht kommst, dann ist dieser Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst, weg. Dann wirst du diesen Ort nicht erleben als den Ort, wo du anbeten kannst, die Größe deines Herrn. Wo du zittern kannst vor der Heiligkeit deines Herrn. Wo du weinen kannst, weil Stürme wehen. Wo Tränen getrocknet werden, weil er da ist. Steffen, sei doch nicht so verrückt. Und nimm diesen Teil selbst von dir weg, indem du einfach die Gemeinschaft mit dem Herrn gering achtest. Und sei nicht so blöd, nachdem du diese Geschichte gelesen hast, sogar über diese Geschichte gepredigt hast, zu sagen, Herr, ich verzweifle manchmal an deinen Wegen, deshalb geh weg, Herr. Dieser Mann hat einen Wunsch, bei ihm zu bleiben. Und die anderen sagen, geh weg. Und das Phänomenale ist, was tut der Herr? Er geht. Hab vorher diese geballte teuflische Macht, hat der Herr, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, mit einem Augenzwinkern, also nicht falsch, also mit Leichtigkeit hinweggefegt. Und hier hätte er sagen können, Leute, wisst ihr was? Ich kann Stürme stillen. Ich kann den perfekten Sturm in Menschen stillen. Der Teufel ist der Verlierer. Ich bin der Sieger. Und ich lasse mir nicht von euch sagen, wo ich hinzugehen habe und wo nicht. Das vergesst mal direkt. Ich bleibe so lange hier, wie ich will. Was tut der Herr, als er die Bitte hört? Geh weg. Er geht. Und so sehr ich mich manchmal darüber aufregt, dass es mir so vorkommt, als würden wir in unserem christlichen Abendland aus allen Ecken zu dem Herrn schreien, geh weg, sollten wir uns als Gesellschaft darüber klar sein, dass er gehen wird, umso sehr rüttelt das an mir und ich denke, Steffen, denk dran, der allmächtige Gott zwingt dich nicht zur Gemeinschaft mit ihm. Er bietet dir einen Teil an, was nicht von dir genommen werden wird. Aber er zwingt dich nicht zur Gemeinschaft mit ihm. Denk daran. Der Herr geht. Und dann zum Abschluss bittet dieser Geheilte, dass er bei ihm sein dürfte. Und der Herr sagt, er aber entließ ihn und sprach, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und machte in der ganzen Stadt bekannt, wie viel Jesus an ihm getan hat. Jesus sagt zu dem Mann, weißt du was, die haben mich gebeten zu gehen und ich gehe. Du aber bleib hier. Und erzähle einfach, was du erlebt hast. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Zeugniskraft hat in der Gesellschaft, in der wir leben. Dass, wenn Menschen, die mit Jesus Christus nichts am Hut haben, ihm also sozusagen entgegenrufen, geh Herr, wir brauchen dich nicht, in meinem Leben brauche ich dich nicht. Dort hinterlässt der Herr Leute, die auf die Frage, wer ist denn dieser, sagen können, das kann ich dir gerade mal sagen, wer dieser ist. Das ist die einzige Kraft im Universum, die Stürme in mir stillen kann. Das ist die einzige Kraft im Universum, die echten Trost geben kann. Das ist die einzige Kraft im Universum, die mich durchträgt. Das ist mein Herr. Und das Phänomenale ist für mich, dass das offenbar gewirkt hat. Dieser Mann blieb in der Gegend. Jesus Christus ging weg. Und im Markus-Evangelium wird berichtet, dass der Herr 2 Kapitel später wieder in diese Gegend kommt. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Markus 7, ab Vers 31, könnt ihr das mal nachlesen bei Gelegenheit. Diese Gegend, die ihm 2 Kapitel vorher noch gesagt hat, geh weg, bringt plötzlich Kranke und Beladene zu ihm. Und das ist für mich phänomenal zu sehen. Und das wünsche ich dir und mir von Herzen, dass uns das bewusst ist, wer unser Herr ist. Dass, wenn uns jemand mal die Frage stellt, Steffen, wer ist denn dieser? Oh, wie viel Zeit hast du? Und dann, es ist immer gut, wenn wir auch theologische Antworten geben können, aber richtig gut ist, wenn wir sagen können, ich kann dir sagen, was ich erlebt habe mit ihm. In Stürmen. Bist du gerade in einem Sturm, mein Freund? Ich habe den Eindruck, viele Menschen sind in Stürmen. Weißt du was? Ich habe einen Ort der Ruhe im Sturm gefunden. Einen Ort der Hoffnung. Einen Ort des Trostes im Sturm gefunden. Und deshalb denk dran, er sieht dich und deinen Sturm und geht dir nach. Er ist gekommen, er ist Mensch geworden, um Bindungen zu brechen, Stürme zu stillen, Ruhe zu bringen. Er ist der Sieger. Er bietet den Ort der Ruhe an, der nicht von dir genommen werden wird. Bitte nimm ihn nicht selbst von dir. Und er will durch dich, durch mich wirken in einer Welt, in einer Gesellschaft, die ihm entgegenruft. Geh weg, Herr.